Apostelgeschichte, Kapitel 13. In der Apostelgeschichte, im Kapitel 1, im Vers 8, hat Jesus den Aposteln gesagt oder den Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Kapitel 2 haben wir gesehen, wie der Heilige Geist ausgegossen wird zu Pfingsten. Und Petrus geht raus und predigt und 3000 Leute bekehren sich. Im Kapitel 3 sehen wir die zweite Predigt des Petrus und 5000 Leute bekehren sich. Und dann heißt es noch, der Herr fügte täglich die hinzu, die gerettet werden sollen. Große Erweckung in Jerusalem. So dass im Kapitel 5, als die Apostel vor dem Hohen Rat standen, der Hohe Rat gesagt hat, ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. So hat sich die Verheißung von Jesus erfüllt, dass sie ganz Zeugen sein werden in Jerusalem. Dann im Kapitel 8 sehen wir die Verfolgung der Gemeinde, nachdem Stephanus gesteinigt worden ist. Und im Vers 1, im Vers 8 heißt es, an jenem Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Und im Vers 4, die Zerstreuten und gingen umher und verkündigten das Wort. Zweite Phase, das Evangelium geht raus nach Judäa und nach Samaria. Sind Zeugen dort. Wir sehen, dass Philippus hinuntergeht nach Samaria und dass dort große Erweckung ist. Und hier in der Apostelgeschichte 13 sehen wir jetzt die letzte Phase dieser Verheißung von Jesus, wo das Evangelium bis an das Ende der Erde gebracht wird, wo sie Zeugen sind bis ans Ende der Erde. Wir werden sehen, die erste Missionsreise des Paulus. Und so ist alles eingetroffen, was Jesus in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 zugesagt hat. Wie immer. Gott vollbringt immer seine Verheißungen, Gott ist immer treu zu seinem Wort. Vers 1. Es waren aber in Antiochien in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes dem Vierfürsten auferzogen worden war, und Saulus. Sehr gemischte Gruppe dort. Ich mag das, der Herr stellt verschiedene Leute zusammen und gebraucht sie. Der Barnabas, der Sohn des Trostes, wir haben schon viel von ihm gehört. Er war aus Zypern, dort ist er geboren, hat aber offensichtlich in Jerusalem gewohnt später. Dann sehen wir den Simeon, oder den Simon, das war ein jüdischer Name, war offensichtlich ein Jude, wurde Niger genannt. Niger heißt auf Lateinisch schwarz. Also war wahrscheinlich ein Afrikaner, vielleicht aus Nigeria. Dann sehen wir den Lucius aus Kyrene. Kyrene ist die Hauptstadt der römischen Provinz Kyrenaika. Das ist das heutige Libyen. Dort ist der Lucius hergekommen. Und dann sehen wir den Manahen, der mit Herodes aufgewachsen ist, der Vierfürst. Das ist Herodes Antipas, einer der Söhne von Herodes dem Großen. Wir haben letzte Woche die ganze Geschichte durchexerziert, der Herodes-Familie. Der Herodes Antipas war der Halbonkel von Herodes Agrippa, den wir am Ende vom 12. Kapitel gesehen haben, der von den Würmern zerfressen worden ist, wenn ihr euch erinnert. Aber Herodes Antipas war derjenige, der Johannes den Täufer umgebracht hat und derjenige, der Jesus verspottet hat. Und mit dem Herodes ist der Manahem aufgewachsen. Dann war noch dort in der Gemeinde in Antiochien der Johannes Markus, der Neffe des Barnabas, den sie mitgenommen haben von Jerusalem. Und natürlich der Saulus von Tarsus, das auserwählte Werkzeug Gottes, um das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Und wir haben schon viel über seinen Hintergrund gesprochen, dass er aufgewachsen ist in Tarsus, vertraut war mit der griechischen Kultur, aber dann in Jerusalem studiert hat, unter dem größten jüdischen Lehrer damals und natürlich ein Pharisäer war. sind so perfekt vorbereitet von Gott auf seinen Dienst. In Vers 9 werden wir sehen, dass der Saulus auch Paulus genannt wird. Saulus heißt übersetzt erbeten. Erinnert uns, oder der Erbetene, es erinnert uns an den König Saul im Alten Testament, der vom Volk erbeten worden ist, wo das Volk um einen König gebeten hat. Aber die Jünger nennen ihn auch Paulus. Paulus heißt übersetzt der Kleine oder der Geringe, der Niedrige. Nun, Paulus war ein kleiner Mann, berichtet uns die Tradition, mit großer Nase und rinnenden Augen. Aber ich glaube, es ist noch mehr passiert mit ihm, als er sich bekehrt hat. Hat sich was getan in seinem Herzen, hat sich was verändert. Wie gesagt, ich bin der Geringste, ich bin der Niedrigste. Epheserbrief im 3. Kapitel schreibt Paulus, ich bin der Allergeringste von allen Heiligen. Und im 1. Timotheus schreibt er, ich bin der Erste oder der Größte von allen Sündern. Und je näher wir Gott kommen, desto mehr sind wir uns seiner Heiligkeit bewusst. Und je mehr wir uns seiner Heiligkeit bewusst sind, desto mehr sind wir uns unserer Unheiligkeit oder unserer Sünden bewusst, dass wir Sünder sind. Und das ist gut, je mehr mir das bewusst ist, desto mehr liebe ich Gott für seine Gnade. Und desto geduldiger bin ich mit meinen Geschwistern. Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas, um Saulus zu dem Werk auszusenden, ich sie berufen habe. Als sie dem Herrn dienten, wie haben sie dem Herrn gedient? Und sie haben ihn angebetet, sie haben gefastet. Fasten heißt nichts anderes als alle anderen Aktivitäten, alle anderen Ablenkungen ausschalten, das Fleisch verleugnen und einfach Zeit reservieren, auf den Herrn zu warten. Und da ist dieses prophetische Wort gekommen, wo der Heilige Geist zu ihnen gesprochen hat. Als sie dem Herrn gedient haben, den Herrn angebetet haben, ihn gepriesen haben, zu ihm gebetet haben, ihn einfach geliebt haben. Und das ist unser erster Dienst. Das ist der allerwichtigste und der allererste Dienst. Unser Dienst, wo wir dem Herrn persönlich dienen, wo wir ihn anbeten, wo wir ihm sagen, was er für uns bedeutet, wo wir ihm danken. Und dann sehen wir dann, erst sendet er sie aus, wo sie in den Dienst für ihn treten und Dinge für ihn tun. Es gibt drei Ebenen in unserem christlichen Leben. Da haben wir in Grünstadt darüber gesprochen, als wir den 2. Mose durchgenommen haben. Kapitel 25, da wird uns das Heiligtum beschrieben. Das Heiligtum in der Wüste, später der Tempel. Heiligtum hat aus drei Bereichen bestanden. Da war der Vorhof, umzäunt, und dann gab es dieses Zelt, das eigentliche Heiligtum. Und in dem Zelt gab es zwei Räume, den Vorraum, das war das Heilige, und dann gab es das Allerheilige. Und ich glaube, wir können als Christen im Vorhof leben. Das sind diejenigen, die Teilhaber sind am Reich Gottes. Im Vorhof steht der Altar, der Brandopferaltar, die erkannt haben, dass Jesus für sie gestorben ist, das Opfer für ihre Sünden dargebracht hat. Die verstehen das und die glauben das. Da ist das Vorhof ist noch das Waschbecken, die Taufe, sie sind getauft, okay. Wir sind drinnen, wir haben es geschafft. Und wir können auf der Ebene leben. Aber dann gibt es andere, die sagen, hey, das ist toll. Gott ist so gut zu mir und ich will ihm dienen. Ich will sein Priester sein. Und die gehen auf die nächste Ebene, in das Heilige hinein in das Zelt. In den Vorhof durfte jeder Gläubige kommen, in das Zelt, in das Heilige, in den Vorraum durften nur die Priester rein. Und das war der Ort des Dienstes. Sie haben dort täglich dem Herrn gedient, haben die Dochte beschnitten auf dem Leuchter, haben Öl nachgefüllt, haben Brote erneuert, haben Weihrauch verbrannt auf dem Weihrauchaltar. Und so gibt es Leute, die sagen, hey, Gott, du bist so gut zu mir, ich will dir dienen. und sie gehen da hinein in das Heilige. Und da ist der Schaubrottisch, das Brot spricht vom Wort Gottes, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, hat Jesus gesagt. Lieben das Wort zu studieren, stille Zeit, erzählen anderen, lesen der Familie das Wort vor, lassen sich zurüsten vom Herrn für den Dienst. Im Heiligen steht auch der Leuchter drinnen. Und wir sollen unsere Werke leuchten lassen, als Licht für die Welt, spricht von guten Werken. Diejenigen, die das Wort studieren, die sagen, ja, Herr, ich will dir dienen. Diejenigen, die beten, der Räucheraltar spricht von unseren Gebeten, die zu Gott aufsteigen. Und das ist eine tolle Sache. Es ist gut, du bringst Zeit im Wort, du betest, tust gute Werke für Gott, dienst dem Herrn. Das ist die zweite Stufe. Und es ist wunderbar, wenn wir dem Herrn dienen. Wenn wir anderen geben, dann bekommen wir immer auch was zurück. Wir werden gesegnet werden. Aber es ist noch immer nicht das Höchste. Das Höchste ist, ins Allerheiligste hineinzugehen. Und da durfte nur der Hohepriester rein, einmal im Jahr. Und da war die Herrlichkeit Gottes. Und er war erstaunt über die Herrlichkeit Gottes, über die Gegenwart Gottes. Hat ihn angebetet, ist berührt worden von Gott. Seiner Gegenwart. Und dieser Israelit hat sich gedacht, ach, wenn ich nur reingehen könnte in das Allerheiligste. Wenn ich nur dort sein könnte und Gott persönlich begegnen könnte. Seine Herrlichkeit sehen, ihn anbeten könnte. Ja, das wäre das Höchste in meinem Leben. Und als Jesus gestorben ist, ist dieser Vorhang zerrissen, weil er den Preis für unsere Sünden bezahlt hat. Dieser Vorhang, der uns getrennt hat, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und wir können jetzt mit Freimut kommen, sagt uns der Hebräerbrief. Und das ist das Höchste in unserem christlichen Leben. Das ist die dritte Stufe, der höchste Dienst. Unser Dienst an Gott persönlich. Dass wir sagen, Herr, ich will mit dir sein. Zu deinen Füßen, ich will nachdenken über deine Güte, über deine Natur, über deinen Charakter und ich will dich anbeten, ich will dich preisen, ich will Gemeinschaft mit dir persönlich haben. Ich möchte dir meine Liebe ausdrücken und meinen Dank. Das ist das Höchste, die höchste Form des Dienstes. In Lukas 10 sehen wir, wo Jesus seine Freunde besuchen kommt. Den Lazarus und seine beiden Schwestern, die Martha und die Maria. Da sehen wir auch schön dieses Bild. Lazarus ist draußen irgendwo. Er ist einmal drin. Sein Freund, sein Bruder, liebt den Herrn. Und dann sehen wir die Martha, die ist beschäftigt mit dem Dienen. Die ist in der Küche, backt Brot, tut gute Werke, sie betet. Herr, sag doch meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Das ist auch ein Gebet. Aber dann sehen wir die Maria und die sitzt zu den Füßen Jesu. Und Jesus sagt, Maria hat das Bessere erwählt. Es ist besser, zu meinen Füßen zu sitzen, als mir zu dienen, Dinge zu tun für mich. Und das ist unser höchster Ruf. Wenn wir ehrlich sind, das ist das, worauf wir am wenigsten denken. Wenn wir an Dienst denken, Gott persönlich dienen. Aber wir können das überall tun, wir können ihm überall anbeten. Wir können überall mit ihm Gemeinschaft haben. Und es ist wichtig, dass unser Dienst, unsere Werke, die wir für den Herrn tun, das kommt aus unserer Beziehung, aus unserer Intimität mit dem Herrn heraus. Aus diesem Allerheiligsten gehen wir raus und dann fangen wir an zu dienen. Was war im Allerheiligsten drinnen? Die Bundeslade, diese Box, wo die 10 Gebote drinnen waren. Und die Deckplatte, der Sühnedeckel drauf, spricht von Jesus, der das Gesetz für uns erfüllt hat, der es bedeckt für uns, der das perfekte Leben für uns gelebt hat. Da war das Blut drauf, des Opferlammes, das unsere Sünden bedeckt, spricht von der Gnade Gottes, von dem, was Jesus für uns getan hat. Gemeinschaft, Gnade. Und das ist unser erster Schritt. Und dann gehen wir raus. Empfangen seine Gnade und geben sie weiter. Unser Dienst für den Herrn ist was überfließt aus unserem Leben mit dem Herrn. Der Warren Wiersbe hat gesagt, das Problem von vielen von uns ist, dass wir denken, dass Gott uns berufen hat, Produzenten zu sein, wenn er uns in Wirklichkeit berufen hat, Verteiler zu sein. Er allein hat die Ressourcen, um menschliche Bedürfnisse oder Nöte zu erfüllen. Alles, was wir tun können, ist seinen Reichtum empfangen und mit anderen teilen. Er sagt, wir können diesen Reichtum von Gott in einem Wort zusammenfassen und das ist das Wort Gnade. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir lieben ihn, empfangen seine Gnade. Dann können wir rausgehen und diese Gnade weitergeben an andere. Und wir sehen dieses Muster bei den Aposteln. Sie haben zuerst dem Herrn persönlich gedient und dann sind sie in den Dienst gegangen für ihn, geführt durch den Heiligen Geist. Vers 4. Sie nun, nee, Vers 3 haben wir noch gar nicht gelesen. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia und von dort segelten sie nach Zypern. Aber wie kann ich den Willen Gottes für mein Leben herausfinden? Wie haben die Apostel das getan? Wir sehen zwei Dinge hier. Das erste war, sie waren ausgesandt von dem Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat die Berufung geschenkt. Gesagt, schickt sie aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Er hat ihnen das Verlangen aufs Herzen gelegt, hat die Inspiration gegeben, hat gesprochen, hat gesagt, jetzt geht. Aber es heißt nicht, dass der Heilige Geist gesagt hat, geht nach Zypern und dient mir dort. Heilige Geist hat die Berufung geschenkt, hat ihnen das aufs Herz gelegt, dieses Verlangen zu gehen. Und dann sind sie gegangen. Das war der zweite Teil. Warum nach Zypern? Ich glaube, Zypern war der Geburtsort von Barnabas. Und Paulus hat vielleicht zu Barnabas gesagt, hey, wohin sollen wir gehen? Barnabas hat gesagt, ich weiß nicht. Wie wär's mit Zypern? Ich bin dort geboren, ich habe ein Herz dafür. Und da gibt es eine wirkliche Not dort. Liegt mir auf dem Herzen. Und Paulus hat gesagt, okay, gehen wir nach Zypern. Und da war wirklich eine große geistliche Not in Zypern. Zypern, die Hauptgöttin, die sie angebetet haben, war die Göttin der Liebe, die Venus oder die Aphrodite. Und jede Frau war per Gesetz dazu angehalten, einen Teil ihres Lebens als Erwachsene als Tempelprostituierte zu verbringen. Und die mussten sich da jeden Matrosen, jeden Soldaten, der da in Zypern vorbeigekommen ist, mussten sie sich als Prostituierte anbieten. Und die Geschichte Zyperns, sie ist voller Krankheit und Verkommenheit und Traurigkeit. Es wird gesagt, dass sogar die Frauen traurig ausgesehen haben. Viele kaputte Leute. Viele Probleme wegen dieser Anbetung von Sex. Das war wirklich das, was sie gemacht haben. Das ist, was uns der Römerbrief sagt, dass der Lohn der Sünde Tod ist. Ist immer so. Aber Barnabas hatte offensichtlich ein Herz, dorthin zu gehen, dort zu dienen. Und Gott führt sie ja natürlich. So führt uns Gott. Der Heilige Geist gibt uns ein starkes Verlangen auf unser Herz. Eine Berufung. Und er sagt, eh. Und dann ist es dein Part. Geh einfach. Vertrau dem Herrn. Lass dich nicht lähmen von Ängsten oder von Sorgen. Also wenn Gott dir einen Ruf auf dein Herz gelegt hat oder irgendeinen Dienst auf dein Herz gelegt hat, dann sei frei, mach einfach einen Schritt. Tu es einfach. Was immer Gott dir aufs Herz gelegt hat, tu es. Ah, wohin? Wo soll ich anfangen? Na, wo willst du anfangen? Beginn dort. Und wenn es nicht vom Herrn ist, dann kann er den Weg abblocken, wenn es nicht Gottes Wille ist. Oder er kann Türen öffnen. Er kann dich mit den richtigen Leuten zusammenbringen, kann Möglichkeiten, Gelegenheiten für dich eröffnen. Aber geh raus, vollfüll deinen Dienst. Wir sehen das beim Paulus. Paulus, der ist von Stadt zu Stadt gereist. Und einmal heißt es, sie waren vom Geist gehindert, das Evangelium in der Provinz Asien zu verkündigen. Und dann wollten sie nach Bithynien gehen und der Geist hat es nicht erlaubt. Okay, dann sind sie halt nach Troas hinuntergegangen. Und dort hat der Paulus eine Vision gehabt von diesem Mann aus Mazedonien, der gesagt hat, kommt zu uns herüber. Und okay, sie sind rüber nach Mazedonien, sind dort in die Hauptstadt nach Philippi gegangen. Dort haben sich Leute bekehrt, sind dann gefangen genommen worden. Der Kerkermeister hat sich bekehrt. Die Obersten der Stadt wollten sie loswerden, haben sie gebeten, wieder wegzugehen. Und okay, sie sind weggegangen, sind nach Thessaloniki gekommen, haben dort das Evangelium verkündigt. Sind dort verfolgt worden und die Brüder bringen sie nach Berea und sie haben dort das Evangelium verkündigt und so weiter. Ganz, ganz natürlich. Und oft führt uns der Herr so ganz natürlich übernatürlich. Ich weiß es von meinem Leben, da war es so. Der Herr hat mir ein Herz gegeben, eine Vision gegeben, die Bibel zu studieren und Bibel zu lernen. Und irgendwann haben wir mit Gleichgesinnten in Wien eine Bibelgruppe begonnen. Es waren irgendwelche Gastsprecher da und ich weiß nicht, irgendwann war niemand da und ich habe begonnen mal zu lehren und das ist dann auch so geblieben. Und ja, die Berufung, die ist gewachsen auf meinem Herzen, hatte den Wunsch, irgendwo in den Dienst zu gehen. Dann habe ich den Scott am Schloss getroffen. Hat mir erzählt, was ich in Grünstadt tue. Und der Herr hat zu meinem Herzen gesprochen, geh dorthin. Und bin dorthin. Der Herr hat Türen aufgemacht. Ja, und ich hatte irgendwie den Wunsch, wieder Bibel zu lehren. Und dann hat der Herr die Tür aufgemacht in Darmstadt, die Bibel zu lehren. Und hat da uns zusammengebracht, offene Türen geschenkt, hat versorgt. Und hat uns Vision gegeben gemeinsam. Ich denke an den Gebetstag. Die Übereinstimmung, die gemeinsame Vision, die der Herr uns geschenkt hat. Und es ist gut. Der Herr führt auf ganz natürlich übernatürliche Weise. Und so, wenn du einen Ruf auf dem Herzen verspürst, mach einfach einen Schritt. Vollfüll diesen Dienst, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Es ist schwer, ein geparktes Auto zu lenken. Viel einfacher eins, was in Bewegung ist. Okay, Vers 5. Seht schon, wir kommen halt mit Lichtgeschwindigkeit voran. Vers 5. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Das war die Gewohnheit des Paulus, immer zuerst in die Synagogen gegangen. Und dann haben sie ihn dort rausgeschmissen und ist er zu den Heiden gegangen. Das war das Muster. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Das ist der Johannes Markus, der Neffe von Barnabas. Und sein Onkel hat ihn hier mitgenommen, hat ihn bejüngert. Vers 6. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, Paphos war der Regierungssitz der Römer, in Zypern, jetzt finde ich den Vers nicht mehr, als sie die Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Der Prokonsul war der römische Verwalter. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, Elimas heißt der Weise oder der Erleuchtete. Er widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Der war neidig und eifersüchtig, hat sich gedacht, hey, wenn sich der Prokonsul jetzt bekehrt, wo bleibe ich dann? Er ist dem Werk Gottes widerstanden. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligen Geist erfüllt fest auf ihn hin und sprach, O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit. Paulus war ziemlich offen. was er gedacht hat. Willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Wir sehen hier die Gabe der Unterscheidung, die Paulus hier ausübt. Manchmal sehen wir eine Person und wir wissen auch, das ist kein Guter. Da stimmt was nicht. Da ist was faul, da ist was nicht in Ordnung. Und ganz offensichtlich war dieser Bar Jesus oder der Elimas in okkulte Praktiken verwickelt. Und viele Leute sind heute interessiert an okkulten Dingen, an übernatürlichen Dingen. Nicht an dem lebendigen Gott, aber an übernatürlichen Dingen. New Age und Magie und Wahrsagen und Geistheilen, das ganze Zeug. Und Saulus nennt ihn hier einen Sohn des Teufels. Und Satan will uns mit all diesem Zeug von Gott wegbringen oder von Gott abhalten. Vers 11. Paulus sagt zu ihm, und siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Erinnert mich an die Bekehrung des Paulus. Paulus ist vom Pferd geschmissen worden, war blind. Aber diese Blindheit hat ihm geistlich die Augen geöffnet für die Wahrheit, für das wahre Licht. Und ich denke, das war die Motivation von Paulus. Wollte das auch der bei Jesus, zu Jesus kam. Vers 12. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Das heißt hier nicht, dass er erstaunt war über das Wunder. Das ist sicher auch. Aber sicher auch ein Anstoß. Aber das heißt, er war erstaunt über die Lehre des Herrn. Die Lehre über unseren Herrn Jesus. Über die Güte Gottes. Dass Jesus für mich gestorben ist, dass er mich erlöst hat, über seine Gnade. Der Elimas war der Prokonsul, der Sergius Paulus, war erstaunt über die gute Nachricht. Und der Herr helfe uns, dass wir nicht gewohnt werden oder irgendwie abgestumpft werden dem Evangelium gegenüber, dass unsere Herzen hart werden und wir aufhören, erstaunt zu sein über das, was Gott für uns getan hat, sondern dass wir erstaunt bleiben und ergriffen bleiben über die Liebe Gottes, über seine Gnade, über seine Güte in unserem Leben. Vers 13. Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Das ist unten im Süden der Türkei, ihr könnt euch das auf der Karte anschauen, wenn ihr eine habt in der Bibel. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Perge war die Hauptstadt der Provinz Pamphylien, das ist die heutige Türkei. Und seht hier, dass es heißt Paulus und seine Begleiter. Paulus wird jetzt zur Hauptfigur. Er war der Apostel zu den Heiden. Und der Barnabas tritt in den Hintergrund. Im Vers 2 hat es noch geheißen, Barnabas sondert mir Barnabas und Saulus aus. Haben sie den Barnabas noch zuerst genannt. Und hier tritt der Barnabas in den Hintergrund. Der Sohn des Trostes oder der Sohn der Ermutigung. Er hat den Paulus ermutigt, hat ihn unterstützt, hat ihn bejüngert. Und jetzt gibt er den Weg frei, dass er seine Berufung ausüben kann. Und ich mag das, da ist keine Konkurrenz da zwischen den beiden. Sondern er kennt einfach, hey, da ist seine Berufung und tritt in den Hintergrund. Das ist ein schöner Charakter. Und der Johannes, der Johannes Markus, der sondert sich von ihnen ab und kehrt nach Jerusalem zurück. Geht zurück nach Hause und wir werden später sehen, dass der Paulus sich nicht gefreut hat darüber, sondern dass es ein Anlass wird zum Streit mit dem Barnabas für der nächsten Missionsreise. Warum ist der Johannes zurückgegangen? Wir wissen es nicht. Vielleicht, weil sein Onkel Barnabas nicht mehr der Leiter war. Vers 14, sie zogen aber von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochien und Pisidien. Das ist im Norden. Das ist nicht dasselbe Antiochien, wo sie ausgezogen sind. Ich glaube, es gab so um die 7 Städte, die Antiochien geheißen haben damals. Es war eine beschwerliche Reise. Antiochien, das lag im nördlich im Gebiet von Galatien. Und die Gegend, an die Gemeinde dort ist der Galaterbrief geschrieben worden. Und im Galaterbrief schreibt Paulus, dass er krank war und schwach war, als er dort angekommen ist bei ihnen. Es könnte sein, in Pamphylien unten, wo sie zuerst hingekommen sind, da gab es viele Sümpfe. Und Malaria war dort verbreitet. Und es könnte sein, dass der Paulus da krank geworden ist und dass er deswegen nicht dort geblieben ist, sondern ins Landesinnere gegangen ist, Richtung Antiochien. Und das lag in einer Hochebene. Das war eine so ungefähr 120, 130 Kilometer lange Reise über so Gebirgspässe drüber. So 2.000, 3.000 Meter Höhenunterschied war eine beschwerliche Reise. Antiochien war eine wichtige Stadt damals, war eine Handelsstadt, eine römische Kolonie. Es gab auch sehr viele Juden dort. Und es war wirklich die Strategie des Paulus. Er ist immer in so eine strategische Stadt gegangen, hat dort eine Gemeinde gegründet und von dort aus hat er das ganze Umland evangelisiert. Das war so die Taktik. Und er ist immer zuerst in die Synagoge gegangen. Macht Sinn, hatte ein Herz für die Juden. Außerdem hatten die Juden schon Vorwissen, die kannten das Alte Testament. Die waren vorbereitet, die hatten die Verheißung des Messias. Und wenn er einen Juden bekehren konnte, die hatten gleich was, die hatten gleich einen guten Start. Die waren nicht so total blank wie die Heiden. Also zuerst in die Synagoge und dann ist er eigentlich immer normalerweise rausgeflogen und ist dann zu den Heiden gegangen. Das ist so das Muster, was wir im Dienst von Paulus sehen. Also im Vers 14, sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten, ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Paulus und Barnabas sahen gebildet aus. Vielleicht haben sie vorher ein bisschen mit ihnen geplaudert, haben gesehen, hey, die Leute verstehen was vom Gesetz. Die kennen das Gesetz und sie haben diesen Besuchern das Wort erteilt. Und Paulus lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen. Vers 16. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach, Männer von Israel, und ihr Gott fürchtet, hört. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben für etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Samuel war derjenige, der sozusagen den Weg bereitet hat für den König David. So wie Johannes der Täufer, den wir später noch sehen werden in dieser Predigt, den Weg bereitet hat für den Sohn Davids, für Jesus. Vers 21. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul. Sein Name heißt der Begehrte oder Erbetene. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welcher mir auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Jesses, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Warum hat der Herr den Saul verworfen? Weil er ungehorsam war? Saulus hatte einen tollen Start. Er hatte sehr viel, was für ihn gesprochen hat. Die Bibel sagt uns im 1. Samuel, er war den Kopf größer als alle anderen. Er war ein schöner Mann. Wäre wahrscheinlich Unterhosenmodel geworden heute. Und er war gesalbt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist war auf ihm zu Beginn. Aber dann im 1. Samuel, Kapitel 15, lesen wir, dass der Herr zu ihm sagt, Saul, ich möchte, dass er die Amalekiter ausrottet. Amalekiter waren das Volk, als die Israeliten in ins verheißene Land ziehen wollten, wollten die sie nicht durchlassen. Und so heimtückisch immer von hinten angegriffen und die Schwachen, die zurückgeblieben sind, erledigt. Und der Herr sagt, rottet ihr Amalekiter aus. Und wir... Das waren die Anakiter und Raphaiter oder so. Die Amalekiter. Ihr kennt die Geschichte. Saul hat nicht alle ausgerottet, er hat sie übergelassen, hat den König, den wird er geheißen, den Agag, mitgebracht und Schafe. Und Samuel, der Prophet, hat zu ihm gesagt, was ist das? Was ist das Blöken, was ich da höre? Und Saul hat gesagt, oh, kleine Trophäe und den König mitgebracht und ein paar Schafe, die wollen wir dem Herrn opfern. Und Samuel hat gesagt, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Wenn du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Warum hat der Herr den Saul verworfen? Weil er Amalek am Leben ließ. Amalek ist immer ein Bild für unser Fleisch in der Bibel, für unsere sündige Natur. Später am Ende vom 1. Samuel sehen wir, wie die Amalekiter Probleme bereitet haben. Dass er sie nicht ausgerottet hat. Wir sehen, dass der David Probleme kriegt mit ihnen. Die überfallen seine Stadt, Ziklag, und führen seine Frau und seine Leute gefangen weg. Und am Beginn des 2. Samuel sehen wir, dass ein Amalekiter den Saul ausplündert, nachdem der sich selbst umgebracht hat am Schlachtfeld. Und deswegen sagt der Herr, sollen wir Amalek oder unser Fleisch, bildlich gesprochen, völlig vernichten? Ihm sagt, wir sollen unser Fleisch kreuzigen, nicht damit spielen, nicht sagen, ah, ich lasse ein bisschen was über, wäre schon fertig werden damit. Nee, wenn wir ein bisschen was am Leben erhalten, das kommt zurück, wie die Amalekiter, und zerstören uns. Unser Fleisch ist ein Monster und die Bibel sagt, wir müssen es umbringen. Dem überhaupt keinen Raum geben, nicht in unseren Gedanken, nicht in unseren Emotionen, keinen Raum lassen in unserem Leben. Und der Grund ist, wie der mit den Amalekitern. Wenn nicht, dann kommt es zurück und schadet uns. Vers 22, nachdem er ihn verworfen hat, erweckte er ihnen David zum König, welchen ja auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Jesses, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. David war auch ein Sünder. Er war weit von Perfektion oder Vollkommenheit entfernt. Wir wissen das. Er hatte Schwachheiten, hatte Probleme. Aber er war ein Mann, der Buße getan hat, der nicht Spielchen gespielt hat mit Gott. Das heißt hier ein Mann nach seinem Herzen. Sein Herz war ungeteilt für Gott. Vers 23, aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Nachdem Johannes vor dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er, was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandale an den Füßen zu lösen. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abraham und die unter euch Gott fürchten, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, dass sie diesen nicht erkannten, auch die Stimmen der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie ihn über ihn Gericht hielten. Sie haben ihn abgelehnt und dadurch haben sie Prophetie erfüllt, sagt der Paulus hier. Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Ja, ihr müsst euch in die Schuhe versetzen, in die Lage von den Zuhörern. Paulus erzählt ihnen von der jüdischen Geschichte, aus ihrer Geschichte. Und sie hören zu, sagen, ja, hey, das ist ganz gut, das ist ganz cool. Und dann kommt er plötzlich auf Jesus. Und dann sagt er, dieser Jesus ist auferstanden. Er sagt, Jesus hat diese Prophetien erfüllt und dann ist er auferstanden. Und die Leute haben das noch nie gehört. Muss ich euch vorstellen, die haben sich wahrscheinlich gedacht, wovon redet der Typ? Wo ist der Herr? Wer hat den reingelassen? Und was macht der Paulus? Im Vers 31, er beruft sich auf die Zeugen. Er sagt, und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Sich auf Zeugen berufen. 1. Korinther 15, da sagt uns Paulus, dass Jesus an einem Punkt über 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Und sie haben ihn gesehen, sie haben mit ihm geredet. Unser Gerichtssystem, unser Rechtssystem baut auf Zeugenaussagen aus. Stell dir vor, ein Prozess und ein Mann wird angeklagt und der erste Zeuge wird gerufen und er sagt, ja, ich habe gesehen, wie dieser Mann in die Bank reingekommen ist. Ja, dieser Mann mit dem Schnauzer und der Narbe auf der Stirn und der hat Pistole gezogen, hat die Bank ausgeraubt und ist dann in diesen roten Porsche gestiegen und weggefahren. Dann wird der zweite Zeuge gerufen, der war draußen auf der Straße und hat gesagt, ja, so irgendein Typ in, was in so einem roten Sportwagen ist stehen geblieben und ein Schnauzer und ist da in die Bank reingegangen und dann ist der Alarm losgegangen irgendwie und der ist rausgelaufen und ist schnell weggefahren. Und der dritte Zeuge wird gerufen, der Bankbeamte, und er sagt, ja, dieser Mann ist reingekommen mit dem Schnauzer und der Narbe auf der Stirn und er hat Geld verlangt und der vierte und der fünfte und der zehnte und der zwanzigste und der hundertste und der fünfhundertste Zeuge wird aufgerufen. Und alle sagen dasselbe. Es wird als Tatsache angesehen, es wird als erwiesen betrachtet vor Gericht, in einem Prozess bei uns heute. Und so beruft sich Paulus auf die Zeugen für die Auferstehung. Und es ist interessant, die Kritiker zur Zeit der Apostel, die haben nie bestritten, dass es Augenzeugen gibt. Niemand von denen hat gesagt, dass sie keine finden können. Und Paulus hat gesagt, die meisten leben noch. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht's hin, fragt sie. Kritiker haben gesagt, ah, war eine Illusion, das war Betrug von den Jüngern. Aber niemand hat bestritten, dass es Augenzeugen gibt, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich bin diesem lebendigen Jesus begegnet. Er sagt, okay, dass Jesus wirklich, das war irgendwie sein Betrug. Er hat so ein paar Drogen genommen und dann, nachdem er gekreuzigt war, haben sie ihn in das Grab gelegt und war da 3 Tage drin und dann ist er wieder aufgewacht und hat sich, mein Gott, er ist gegeißelt worden und gekreuzigt worden, aber er hat sich befreien können von den Leinentüchern, hat diesen tonnenschweren Stein weggerollt, hat die römische Wache überwältigt. Ist lächerlich, oder? Wenn du das glauben kannst, bewundere ich deinen Glauben. Ich habe nicht so viel Glauben. Oder die Jünger haben ihn gestohlen, haben den Stein weggerollt, haben die Wache irgendwie überwältigt, haben ihn versteckt. Und den 12 Apostel sind 11 an grausamen Toden gestorben für diese angebliche Lüge. Der Johannes ist in Öl gekocht worden, hat sie überlebt. Ich weiß nicht, wer das glauben kann. Wird keiner für eine Lüge sterben. Also Paulus beruft sich auf die Augenzeugen und sagt, hey, 500 Leute. Ist eine Tatsache. In Vers 32, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im 2. Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so gesprochen. Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter oder Verheißungen Davids geben. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe, denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte. Und er wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Spricht hier den Psalm 2 an. wo es heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Zeugen Jehovas werden zu dir sagen, schlag den Psalm 2 auf, dort steht, Gott sagt zu Jesus, du bist mein Sohn und heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, dass Jesus von Gott erschaffen worden ist, dass Jesus nicht Gott ist. Weil Gott sagt, ich habe dich heute gezeugt. Aber Paulus sagt uns hier, aus dem ganzen Kontext hier im Kapitel 13, er sagt, er spricht nicht von Schöpfung, sondern er spricht von Auferstehung. Wo der Vater gesagt, heute habe ich dich gezeugt. Er spricht von der Auferstehung von Jesus. Jesus war der Erstgeborene aus den Toten, der Erstling der Auferstehung. Im ganzen Kontext hier spricht er von der Auferstehung. Und so ist es ein anderer Vers, ein weiterer Vers, den die Zeugen Jehovas aus dem Kontext rausreißen. Und dann sagt Paulus, diese ganzen Prophetien in diesen Psalmen, die waren nicht über David, die hat David nicht über sich selbst gesprochen, weil David hat die Verwesung gesehen. Also war es nicht über ihn selbst, sondern er hat über einen anderen gesprochen, über Jesus, über den Messias, der auferstanden ist und die Verwesung nicht gesehen hat. Und was ist die Bedeutung von dem Ganzen? Was soll das Ganze? Im Vers 38, so sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch die Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Das ist die Bedeutung des ganzen Vergebung der Sünden durch Jesus. Das größte Bedürfnis, was jeder Mensch hat, ist Vergebung. Wir sind alle Sünder. Und das ist der Grund, warum manche Leute so komisch rumrennen. Die Menschen um uns herum sind erdrückt von dem Gewicht ihrer Sünde, von ihrer Schwachheit, von ihrer Unvollkommenheit. Und deswegen tun manche Leute so komische Dinge und rasten aus oder nehmen Drogen, werden deprimiert. Und wir haben diese wunderbare gute Nachricht. Wir können zu ihnen kommen und sagen, hey, du kannst Vergebung haben in Jesus. Jesus hat bezahlt für deine Sünden. In Jesus haben wir Vergebung und sind gerechtfertigt. Durch den Glauben, sagt uns Paulus hier. Von allen Sünden, von den vergangenen, von den zukünftigen Sünden und von denen, mit denen du gerade jetzt trinkst. Oft vergessen wir diese Kompromisse, die du schließt und du weißt es. Und du fühlst dich verdammt. Jesus hat bezahlt für die vergangenen, für die zukünftigen, aber auch für die gegenwärtigen Sünden. Er sagt, vergeben, du bist gerechtfertigt. Gerechtfertigt heißt, du bist als gerecht erklärt vor Gott, so als ob du nie gesündigt hättest. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium. Durch das, was Jesus für uns getan hat, sind wir so, als hätten wir nie gesündigt. Er hat den Preis bezahlt und wir haben Vergebung in ihm. Römer 5,20. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Okay, was heißt das? Heißt das, wir sollen jetzt weiter Party feiern und die Sau rauslassen? Römer 6,1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wie die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in ihr leben? Paulus sagt, das ist dumm, weiter in Sünde zu leben. Denkt an die Amalekiter. Ja, ich bin gerechtfertigt vor Gott, mir ist vergeben. Gott liebt mich, ich habe Zutritt zu ihm, nichts kann mich aus seiner Hand rausreißen, nichts kann mich von ihm trennen. Aber wenn ich ihm nicht erlaube, mein Leben aufzuräumen, aber wenn ich nicht gehorsam bin, wenn ich weiter in Sünde verharre, dann kommt Amalek zurück. Und der wird mich zerstören, der wird mich verletzen. Er wird Schmerzen in meinem Leben hervorrufen und negative Konsequenzen. Das ist, was Sünde immer nach sich zieht. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Sünde ist nicht schlecht, weil es Gott so sagt. Gott sagt, deswegen ist es Sünde. Nicht, sondern Gott sagt, dass Sünde schlecht ist, weil er weiß, dass es uns wehtut. Weil er weiß, dass es uns schadet. Gott ist nicht oben mit dem Hammer und bestraft uns. Na, Jesus hat bezahlt für unsere Sünden, wir sind vergeben. Gott züchtigt uns als seine geliebten Kinder. Das heißt, im Normalfall, er nimmt einfach seine Hand weg und sagt, okay, willst du weiterrennen, renn an, hau dir den Kopf an. Die negativen Konsequenzen von Sünde. Aber Gott hat mir vergeben, Gott will, dass ich glücklich bin. Und Gott hat uns frei gemacht von dieser Macht der Sünde. Die Gnade, die wir in Jesus haben. Vers 40. Seht nun zu, dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und verschwindet. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Es wird einige geben, die sagen, hey, das ist zu gut, um wahr zu sein. Dass mir einfach vergeben ist, dass ich gerechtfertigt bin vor Gott, einfach durch Glauben an Jesus, dass ich nichts tun muss. Das ist zu gut, um wahr zu sein, ich kann es nicht glauben. Paulus sagt, pass auf, dass ihr nicht solche seid. Vers 42. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet werden möchten. Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten den Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Bleibt bei der Gnade Gottes, Leute. Bleibt bei der Gnade Gottes, hat Paulus gesagt. Und was ist passiert? Sie sind nicht dran geblieben. Und Paulus musste den ganzen Galaterbrief schreiben. Und er schreibt dort, ich wunderte mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Gottes berufen hat, abgewendet habt, zu einem anderen Evangelium, das kein anderes ist. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Was ist passiert dort in Galatien mit diesen jungen Christen? Die haben sich bekehrt, die waren happy im Herrn, dankbar für die Gnade, für die Vergebung. Und dann sind diejenigen gekommen, die gelehrt haben, Jesus und Gnade ist nicht genug. Ich meine, wenn du wirklich geistlich sein willst, dann musst du Jude werden. Du musst dich beschneiden lassen. Du musst das Gesetz halten. Die gesagt haben, hey, es ist nett, dass ihr an Jesus glaubt. Es ist schön, dass ihr glaubt, dass euch vergeben ist. Dass ihr euch darüber freut, dass ihr gerechtfertigt seid vor Gott. Aber wenn ihr wirklich geistlich sein wollt, dann müsst ihr leiden. Ein paar Lasten, ein paar Regeln. Hey, wir wissen das alle, wahre Geistlichkeit geht mit Schwere einher, mit Schmerz und mit Leid. Und diese jungen Christen dort haben gesagt, wirklich? Ja, wir wollen geistig sein. Sie haben gesagt, okay Jungs, steht auf, lasst die Hosen runter, wir müssen eine kleine Operation vornehmen. Das ist dann meine Geschichte. Haben ihre Messer gewetzt. Stell dir vor, da waren diese jungen Männer, diese jungen Gläubigen, die haben den Herrn geliebt. Die waren feurig für den Herrn, waren begeistert über diese Vergebung, über die Gnade Gottes. Und dann sind diese alten, diese griesgrämig reinschauenden Juden reingekommen. Mit ihren Messern im Beutel. Und haben gesagt, das ist zu einfach, was ihr da glaubt. Das ist billige Gnade. Es ist nicht so einfach. Ein bisschen Schmerz, ein bisschen Gesetzlichkeit, ein bisschen Griesgrämigkeit gehört dazu.
Sorry.
I don't know. Grumpiness or sadness. Haben gesagt, es ist billige Gnade. Einfach Jesus zu vertrauen. Das reicht nicht. Ja, Leute, es gibt keine billige Gnade, es ist keine billige Gnade. Es hat das Teuerste gekostet im ganzen Universum. Petrus hat später geschrieben, wir sind nicht mit vergänglichen Dingen erkauft, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Jesus hat sein Leben dafür gegeben, hat dafür bezahlt. Es hat Jesus seine Gemeinschaft mit dem Vater gekostet. Und so lass uns Gottes Gnade nie billig nennen. Es ist ein sehr, sehr hoher Preis dafür bezahlt worden. Es sind nur einen hohen Preis erkauft. Aber diese Männer, da sind reingekommen und der Paulus hat sie Hunde genannt. Das waren die, die nach Sünden geschnüffelt haben, die Hunde. Hat sie genannt die Zerschneidung. Galaterbrief sagt, ja, meinetwegen sollen sie sich kastrieren lassen. Diese Leute. Sind die Worte des Paulus, nicht meine. Paulus hatte Eifer für die Gnade Gottes und Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass er die gehabt hat. Ja, diese gesetzliche Einstellung. Alles, worum sich die gesorgt haben, war, wie viel Fleisch hast du schon abgeschnitten? Und was ist noch übrig? Was muss noch weg? Und ich mag dich nicht, weil da ist Fleischlichkeit an dir. Und alles dreht sich nur ums Fleisch. Und diese dummen, kleinen Regeln. Ja, wieso trägt sie Hosen im Gottesdienst? Oder wieso hat er lange Haare? Oder warum hörst du noch immer diese Musik? Oder warum hebst du die Hände in der Anbetung? Oder warum hebst du die Hände nicht? Und das Resultat von dieser ganzen Gesetzlichkeit ist diese Griesgrämigkeit. Die werden griesgrämig und sauer. Und schaut euch mal gesetzliche Leute an. Die rennen rum, als hätten sie Gurkensaft getrunken. Und dann gehen sie raus und sagen, werde Christ und du kannst genauso sein wie ich. Und das ist nicht attraktiv für die Leute. Kein Wunder, dass sich niemand bekehrt. Und das Schlimme ist, diese ganze kritische, saure Gurkeneinstellung, das legen sie noch anderen auf. Sagen, du bist zu fröhlich, Bruder. Du hast noch ein paar Lasten. Ja, niemand leidet gern allein. Wenn ich mir selbst Lasten auflege, zum Beispiel am nächsten Sonntag ist das wichtigste Länderspiel im Fernsehen. Deutschland, Österreich. Ich meine, ein Muss, ja? Und ich würde so gerne sehen. Aber Sonntagabend ist Gottesdienst und ich muss die Bibel lehren. Ich meine, der Andy könnte sie ja eigentlich halten. Aber Andy hat schon gesagt, er wird Fernsehen, er kann nicht. Und zwar am Sonntag vorher predige ich. Und ich sage, nächste Woche werden wir sehen, wer den Herrn wirklich hingegeben ist. Nächste Woche werden wir sehen, wer wirklich von der Welt abgesondert ist. Ich meine, ihr werdet doch nicht Fernsehen nächsten Sonntag, statt in die Bibelstunde zu kommen. Dann werde ich sagen, wie könnt ihr es wagen, das Länderspiel anzuschauen? Und euch selbst noch Christen nennen. Ihr geistlicher Abschaum, ihr Warzen an dem Leib Christi. Und ich, und ich kann auf den Tisch schauen und ich kann toben. Und warum? Alles nur aus einem Grund. Weil ich will das Länderspiel sehen. Und ich kann nicht und deswegen müsst ihr mitleiden. Und das ist Gesetzlichkeit. Und die Leute legen den anderen Lasten auf, die sie selber nicht tragen können.
Wir können es für dich aufnehmen.
Diese Lasten, diese Standard für Geistlichkeit. Mein Standard für Geistlichkeit und den stülpe ich dir über. Das Problem ist, wir können den selbst nicht halten. Gesetzlichkeit, Regeln, wir können die vielleicht ein paar Wochen halten, vielleicht ein paar Monate halten. Und während dieser Zeit rennen wir cool rum. Und selbstgerecht. Hey, ich bin heiliger als du. Und du richtest andere, du inspizierst andere, analysierst andere, nicht aus Liebe, sondern um sie dazu zu bringen, die Dinge so zu sehen wie du und deine Gesetzlichkeit anzunehmen. Und das machst du so lange, bis du eines Tages deine eigenen Gesetze nicht halten kannst. Ich sage kein Geheimnis, wir können das Gesetz nicht halten. Offenes Geheimnis. Wir können das Gesetz nicht halten. Und dann, wenn ich meine eigenen Gesetze übertrete, dann bin ich total zerstört. Wehe mir. Ich bin der Letzte, ich glaube, ich gehe gar nicht mehr in die Gemeinde. Ich weiß gar nicht, ob ich noch gerettet bin. Ich bin der letzte Dreck, ich bin total zerstört. Und das ist, was passiert mit gesetzlichen Leuten. Wir sehen sie entweder ganz oben und sie schnüffeln die Sünden und das Fleisch an dem anderen rum und schauen auf die anderen runter, oder sie sind ganz unten und total zerstört, weil sie selber versagt haben und sagen, hey, vergiss es, es ist zu schwer. Und es ist rauf und runter und rauf und runter. Das ist das, was Gesetzlichkeit tut. Und Leute, wir in der Jesusgemeinschaft hier, wir müssen stark bleiben in der Gnade Gottes. Wie Paulus hier sagt, beharrlich bei der Gnade Gottes bleiben. Mit Gottes Hilfe. Der Herr bewahr uns vor Gesetzlichkeit oder Richtgeist, wo wir uns auf das Fleisch von den anderen konzentrieren und auf andere runterschauen. Oh. Ich glaube, wir sind heiliger als alle anderen. Sondern, dass wir uns freuen an Gottes Gnade. Und seiner Vergebung. Dass wir Jesus feiern, Jesus lieben, für das, was er für uns getan hat. Galater 5, Vers 1 schreibt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Gesetzlichkeit hilft uns halt, heilig zu leben. Gesetzlichkeit ist selber ein Werk des Fleisches. Es hilft uns dann nicht weiter. Sondern Paulus sagt uns im Römerbrief, die Güte Gottes leite dich zur Buße. Und im Galaterbrief sagt er wieder, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das ist die Lösung. Sei verliebt in Jesus, liebe Jesus, freu dich an seiner Gnade und an seiner Vergebung. Dank ihm dafür, schau auf ihn und er wird dich verändern. Das verändert uns. Nicht, wenn wir auf unser Fleisch oder auf unsere Schwachheiten schauen. Oder auf die eigenen schauen wir meistens eh nicht, sondern auf die, von dem, der neben uns sitzt. Da werden wir deprimiert und werden wir sauer. Dienstag hat jemand mit mir geredet in Grünstadt. Hat erzählt von einem Hauskreis, wo jemand einen Vortrag gehalten hat über diese Lehre, die scheinbar überall rumschwirrt, da, dass man die Sünden der Vorväter erben kann. Und du musst leiden für die Sünden deiner Vorfahren. Gott sucht sie an dir heim. Und das ist genau dieses, was zu dieser Gesetzlichkeit führt, dieses Rumschnüffeln. Aha, was hast du geerbt? Wir müssen schauen, dass wir dich loslösen davon. Und die zitieren Schriftstellen total aus dem Kontext raus. Ist eine unbiblische Lehre. Ich weiß nicht, ob das hier auch herumschwirrt. Nicht biblisch. Allein das Gottesbild ist furchtbar. Was ist das für ein Gottesbild? Gott, der da oben sitzt und hat, dein Vater hat gesündigt. Bam! Du musst leiden dafür. Das sind die Masochisten, die so glauben. Das ist unbiblisch. Ja, wir lernen schlechte Angewohnheiten von unseren Eltern, keine Frage. Ja, wir leiden manchmal, weil jemand anderer sündigt. Na, wenn ich dir eine Watschen runterhaue, dann leidest du, weil ich gesündigt habe. Das ist Tatsache, ja, das gibt's. Aber Gott sagt uns, er hält uns verantwortlich für unsere eigenen Sünden und nicht für die von anderen. Hesekiel Kapitel 18 sagt das ganz deutlich. Und in Christus sind wir eine neue Schöpfung. Und es ist vergeben. Jesus hat für deine Sünden bezahlt. Und Gott richtet dich überhaupt nicht mehr für deine Sünden. Er hat Jesus für dich gerichtet. Du bist frei, dir ist vergeben. Du bist gerechtfertigt. Was macht es schon für einen Unterschied, ob wir noch Sünden zusätzlich erben? Ich meine, sind wir ehrlich, wir sind alle Sünder. Wir sind alle voller Schwächen. Wir sind alle Ehebrecher und Mörder und Schlimmeres. Ne? Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn du eine Frau nur ansiehst, sie zu begehren, hast du schon Ehebruch begangen in deinem Herzen. Wenn du deinen Bruder zürnst in deinem Herzen, hast du Mord begangen. Wir sind oft so eingenommen von den Äußerlichkeiten und dass äußerlich alles gut aussieht. Aber Jesus sieht aufs Herz und sagt, hey. Und Jakobus legt noch was drauf und er sagt, wer nun weiß, das Gute zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wenn noch irgendwer Zweifel hat, sogar die Dinge, die wir nicht tun, die wir unterlassen, sind Sünde. Und Jakobus sagt auch, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Okay, also machen wir uns nichts vor. Wir müssen nichts erben von den Federn, wir sind schlimm genug. Wir sind alle Sünder, gerettet durch Gnade. Und wir bestehen auch heute nur durch Gnade und durch die Barmherzigkeit Gottes in Christus. Wir sind gereinigt, wir sind vergeben, wegen dem, was Jesus getan hat und weil er den Preis dafür bezahlt hat. Und das können wir mit Freimut, sagt unser Hebräerbrief, vor den Thron Gottes kommen, damit wir Gnade und Barmherzigkeit und Hilfe empfangen. Und das brauchen wir. Lass uns auf Jesus schauen, ihn anbeten, ihm danken, ihn feiern, ihm lieben, ihm vertrauen, auf ihn hoffen. Und er wird das gute Werk, was er in uns begonnen hat, wird es vollenden. Lasst uns stark sein in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Lasst euch nicht verdammen, nicht von anderen und nicht von euch selbst. Sonst haben wir Freude an dem, was Jesus für uns getan hat. Und lassen wir uns das nicht rauben. Sondern feiern wir einfach Jesus, unseren König Jesus. Der so viel für uns getan hat, der uns erlöst hat, der uns vergeben hat, der uns so viel Güte und Gnade geschenkt hat. Und wenn wir auf Jesus schauen, es wird uns verändern. Es wird uns ihm ähnlich machen. Okay, lesen wir noch schnell bis zum Ende. Vers 43. 43, also sie redeten ihnen zu, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Freude im Heiligen Geist. Eine gute Lektion, die wir von den beiden lernen können. Sie schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab. Und kamen nach Ikonium und haben dasselbe dort weitergemacht. Haben den Staub abgeschüttelt, sind weitergegangen. Wir müssen es lernen, dass wir bei Rückschlägen, bei Ablehnung, bei Enttäuschungen das abschütteln. Und weitergehen für den Herrn. Uns nicht lähmen lassen. Ich mag das an Paulus, man konnte den nicht so leicht stoppen. Staub abgeschüttelt, weiter in die nächste Stadt, weiter das Evangelium verkündigt. Die gute Nachricht von Jesus, von der Gnade Gottes, die in Christus Jesus ist. Okay, lasst uns stark sein in der Gnade, die in Christus ist. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, ich bitte dich wirklich, dass wir immer mehr lernen, deine Gnade zu verstehen. Und wie viel du für uns getan hast, Herr. Herr, wir tendieren von Natur aus dazu, Pharisäer zu sein. Ich bitte dich, Herr, bewahr uns davor. Herr, sondern lass das ein Ort sein der Gnade und Herr, wo wir einfach in dich verliebt sind, wegen dem, was du für uns getan hast. Und uns freuen, Herr, in dieser Freiheit, in der Vergebung. Weil, Herr, wir sind uns bewusst, wir sind so unvollkommen und wir brauchen deine Gnade. Es ist genau das, was wir brauchen. Vergebung, Herr. Gnade, Annahme und dass wir mit Zuversicht zu dir kommen und Gnade, Barmherzigkeit und Hilfe finden. Gerade in den Zeiten, wo wir es am meisten brauchen. Ich danke dir, Herr, dass wir immer kommen dürfen. Herr, hilf uns auf dich zu schauen. Von dir zu lernen, dir ähnlich zu werden. Und Herr, mach uns zu so Leuten wie den Paulus, der nicht aufgibt. Der den Staub von den Füßen schüttelt bei Enttäuschungen und einfach weitergeht für dich. Lass uns stark sein in deiner Gnade. Mach das zu einem Ort, Herr, wo Menschen deine gute Nachricht hören können, wo Menschen frei werden, wo Menschen sich einfach in dich verlieben, Jesus. Wegen dem, was du für uns getan hast. Und du hast so viel für uns getan. Herr, dafür beten wir dich an. Dafür preisen wir dich. Nicht, weil wir irgendwas verdienen wollen oder weil wir irgendwie geistlich sein wollen, sondern weil wir dich lieben, Herr. Und dir von ganzem Herzen dankbar sind für das, was du getan hast. Weil wir dich feiern wollen, Jesus, unserem König, der diesen teuren Preis für uns bezahlt hat. Wir danken dir dafür, Herr, in Jesu Namen. Amen.
Good. wohl in deiner Nähe zu sein. Du bist gut, bist so gut. Es tut gut, in deiner Nähe zu sein. Jesus, du bist so gut. Du bist wunderschön. Nur dich wünsche ich zu sehen. Nur dich wünsche ich zu sehen. Und fällt dein Blick auf mich, dein Kind. Und fällt dein Blick auf mich. Gnade mich um Glück, nur Gnade mich um Glück. Du Herr bist wunderschön.
Du Herr bist wunderschön.
Und dich wünsch ich zu sehen. Fällt dein Blick auf mich, dein Kind,
und fällt dein Blick auf mich, dein Kind.
Nur Gnade mich um Glück,
nur Gnade mich um Glück.
Und Herr, entfacht das Feuer.
Hast du dich für mich gemacht?
beim Recht.